Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich habe in meinem Leben viele kluge und gute Bücher gelesen, aber ich habe in ihnen nichts gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie die vier Worte aus Psalm 23, du bist bei mir. Liebe Gemeinde, diese Aussage stammt von dem berühmten Philosophen Immanuel Kant. Nach vielem Lesen, Nachdenken, Studieren kommt er zu dem Schluss, es gibt nichts Tröstlicheres als diese vier Worte aus Psalm 23, du bist bei mir. Du, das ist der Hirte Israels, der Hirte der Kinder Gottes, Gott selbst. Du, das ist der gute Hirte Jesus, der sich um jeden Einzelnen kümmert. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so heißt es ja in diesem Psalm. Und jeder, der schon mal durch eine enge Felsschlucht gewandert ist, der weiß, warum das Tal dunkel ist. Nämlich, wenn die Felswände links und rechts, wenn die ganz steil und hoch sind, dann kommt die Sonne nicht wirklich bis ganz nach unten. Dann wird's dämmerig, dann wird's dunkel, dann wird der Weg unsicher und man wird ängstlich. Es können viele Dinge sein, Sorgen, Probleme, die sich in unserem Leben auftürmen, links und rechts von uns, wie solche Felswände, die einen Schatten werfen auf unser Leben, die uns Angst machen. Eine Krankheit, die den gewohnten Ablauf auf einmal völlig durcheinander bringt. Eine Beziehung, die in eine Krise kommt. Die Auslagerung der Arbeitsstelle. Probleme in der Schule. Mit Mitschülern, Mobbing. Probleme am Arbeitsplatz, wirtschaftliche Schwierigkeiten und natürlich vor allem der Tod. Der Tod eines lieben Menschen, wenn man nicht mehr weiß, wie soll es jetzt ohne den weitergehen. Und für einige von uns hier heute im Gottesdienst ist es im zurückliegenden Kirchenjahr schmerzlich still geworden, weil nämlich die Stimme eines vertrauten Menschen nicht mehr da ist. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, das ist eine kurze Beschreibung für den Weg des Abschiednehmens, des Trauerns. Denn da wird es enger. Es wird einsamer, es wird dunkel. Und ich finde deswegen auch die Bibel so faszinierend, weil die Bibel so realistisch ist. Weil sie realistisch ist, weil sie eben nicht uns irgendetwas vorspiegelt, irgendeine heile Welt. Markus Hofeins hat es vorhin gesagt, ja, die Bibel, die sagt nicht diese Welt, ja, als Christen, da lebt ihr in Disneyland, im Ponyhof. Nein. Es gibt schwärmerische Menschen, die meinen, das sei so, die meinen, wenn man als Christ ist, dann geht es irgendwie nur noch immer bergauf, sozusagen immer der Sonne entgegen. Aber die Bibel ist realistisch. Sie sagt, ja Leute, es gibt Täler. Es gibt enge Täler. Es gibt finstere Täler, es gibt beängstigende Täler. Im Psalm 71 sagt der Beter, du lässt mich erfahren viel Angst und große Angst. Und im Psalm 22 schreit der Beter, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Bibelkenner wissen, dass Jesus diesen Psalm gebetet hat, als er am Kreuz hing. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Nein, die Täler werden nicht geleuchtet, die Verdunkelungen nicht. Aber interessanterweise heißt es eben nicht nur, ich wandere im finsteren Tal, sondern es heißt, ich fürchte da kein Unglück. Und das ist wie ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Und dieser rote Faden, der besteht nun aus drei Worten, die immer wieder vorkommen. Und diese drei Worte heißen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht oder hab keine Angst. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ja, es gibt Grund, sich zu fürchten. Es gibt Grund zu Angst und Sorge, zu Trauer, zu Klage. Aber inmitten diesem Chaos, Da sagt eine Stimme, hinter deiner Angst, auf dem Grund deiner Zweifel, auf dem Boden deiner Sorge, da wirst du Gott finden, der bei dir ist. Ja, er ist bei mir. Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Sind es eigentlich aufgefallen? In diesem Psalm 23 gibt es einen Wechsel. Und zwar einen sehr erstaunlichen Wechsel. Einen Wechsel, der jeden Germanisten zum Stirnrunzeln bringen würde. In einem geschlossenen Text kommt es zum einen plötzlich zum Wechsel von der dritten Person in die zweite Person, vom Er ins Du. Am Anfang sagt der David, der Herr ist mein Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser. Er. Aber jetzt im dunklen Tal heißt nicht mehr, er ist bei mir, sondern jetzt heißt auf einmal, du bist bei mir. Du, jetzt, wo es dunkel wird, wo es bedrückend wird, jetzt redet er nicht mehr vom Er, sondern vom Du. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das ist so eine Erfahrung, die viele Menschen gemacht haben, dass gerade in der Dunkelheit, in der Verzweiflung, dass man da anscheinend diese Distanziertheit zu Gott eher verliert. Dass es da auf einmal vom Er zum Du kommt. Im Tal des Todesschattens, da wurde für David das Er zum Du. Im Tal der Tränen, ja, da dürfen wir direkt mit Gott sprechen, zu ihm beten. Nicht mehr nur über Gott reden, sondern mit ihm reden. Ihm die Not klagen, mit ihm ringen und die Hand in unser Leben in seine Hand legen. Vor einigen Jahren wurden 33 Bergarbeiter in Chile bei einem Grubenunglück verschüttet. Und die waren 17 Tage lang, waren die da unten eingeschlossen. Und dann konnten sie durch einen Schacht versorgt werden. Und dann gab es ja diese spektakuläre Rettungsaktion. Und einer dieser Kumpel, der da eingeschlossen war, der 28-jährige Villaroy Godoy, der hat nachher Folgendes gesagt. Als er wieder oben war, hat er gesagt, ich habe vorher nie gebetet, aber in der Grube habe ich gelernt zu beten und ich habe zu Gott gefunden. Und er war nicht der Einzige, dieser Kumpel, der das erlebt hat. In der Grube, im dunklen Tal, im engen Tal, in der Finsternis. Wer den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden, sagt die Bibel. Gott lädt uns ein, rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und einige von uns, die gehen zurzeit durch dieses Tal des Todesschattens, das Tal der Tränen. Ihre Hände haben vielleicht vor kurzem erst das bleiche Angesicht eines geliebten Menschen gestreichelt. Vor nicht allzu langer Zeit den leblosen Körper eines Ehepartners, Kindes gesehen. Und sie spüren, wie eng das ist, wie bedrückend das dunkle Tal, wie einsam man sich da fühlt. Auch wenn bei der Beerdigung viele Menschen da waren, Menschen, die wirklich bemüht waren, zu trösten, zu helfen. Aber sie können die Last nicht abnehmen. Und dann tauchen immer wieder vielleicht Erinnerungen auf, ganz unvermittelt, ohne Vorwarnung. Das muss nur irgendwo so ein, man riecht auf einmal das Lieblingsparfüm oder ein Lied im Radio, das dem Menschen wichtig war und ganz plötzlich verdunkelt sich die Welt und der Tag ist gelaufen. Man fragt sich, warum kann der Schmerz nicht endlich aufhören? Warum kann er nicht aufhören? Weil Sie mit dem geliebten Menschen ein Stück von sich selber zu Grabe getragen haben. Der Dichter John Donne sagt, der Tod eines Menschen lässt mich ein Stück ärmer werden. Der Tod eines Menschen, der mir nahesteht, lässt mich ein Stück ärmer werden. Und es ist fast so, als würden wir uns alle miteinander sozusagen auf so einem großen Trampolin befinden Und wenn einer sich bewegt, dann spüren das alle anderen auch. Und je enger die Beziehung ist, je enger man sich sozusagen steht, umso mehr merkt man natürlich diese Erschütterung. Warum ist die Trauer so hartnäckig? Weil man sich nämlich auch von unerfüllten Hoffnungen und Träumen verabschieden muss. Oft gilt es, Enttäuschungen zu verkraften. Und manche Menschen wundern sich dann, warum sie irgendwann plötzlich so einen Anflug bekommen von Wut. Manchmal schwelt es unterschwellig, manchmal bricht es richtig heraus. Wo Trauer ist, da ist auch Wut. Manchmal ist es Wut über sich selbst, Wut über das Leben, Wut über die Ärzte, das Krankenhaus, Angehörige, manchmal auch Wut auf Gott. Und diese Wut, die äußert sich dann in dieser Frage, dieser berühmten Frage, warum? Warum er? Warum sie? Warum jetzt? Warum in diesem Alter? Und weder sie noch irgendein Mensch kann diese Frage beantworten. Allein Gott kennt die Gründe dafür. Aber es gibt eine grundlegende Wahrheit, die ein festes Fundament für uns ist. Und diese Wahrheit heißt, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott. David sagt, der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er den Sündern den Weg. Und Jesus sagt in Lukas 18 einmal in einem Gespräch, niemand ist gut als Gott allein. Gott ist gut. Der eine oder andere wird sich vielleicht mit dieser Aussage schwer tun. Was soll am Tod gut sein? Und diese Frage stellt sich natürlich nicht für jeden Trauernden im selben Maß. Es ist ja klar, wenn ein Mensch sein Leben gelebt hat, wenn ein Mensch hochbetagt war, wenn ein Mensch die letzten Wochen, Monate sich quälen musste, dann fragt man nicht mehr so sehr, was soll jetzt der Abschied, der Tod gut sein. Aber für Eltern, die am Grab ihres erwachsenen Kindes stehen, oder für eine junge Witwe, da stellt sich die Frage sehr wohl, wie kann dieser Tod auch nur im geringsten positiv sein? Ein Teil dieser Antwort finden wir im Alten Testament beim Propheten Jesaja. Und zwar Jesaja 57, da heißt es, der Gerechte kommt um und niemand nimmt es zu Herzen. Die Frommen werden dahingerafft, es kümmert sich niemand. Weil das Unrecht herrscht, wird der Gerechte dahingerafft. Jetzt werden wir sagen, was soll das tröstlich sein? Bisher klingt das nicht sehr tröstlich. Aber jetzt kommt es und dann heißt es, aber er gelangt zum Frieden. Aber er gelangt zum Frieden. Und das heißt, der Tod ist Gottes Art und Weise, um Menschen vom Bösen zu befreien und den ewigen Frieden zu schenken. Welches Böses ist hier gemeint? Sind es die Gebrechen des Alters? Ist es die lange Krankheit, die Sucht, ein Leiden unter Ungerechtigkeit, lieblosem Verhalten? Das kann alles Mögliche sein, das wissen wir nicht. Aber wir wissen eines, kein Mensch lebt einen einzigen Tag kürzer, als Gott es will. Psalm 139, in deinem Buch war alles verzeichnet. Meine Tage waren schon vorgezeichnet, als noch keiner von ihnen da war. Aber sie war doch noch so jung. Sein Leben war doch viel zu kurz. Der Abschied kam viel zu früh. Ja, das mag uns so vorkommen. Aber wessen Leben ist schon lang genug, wenn man die Ewigkeit zum Maßstab nimmt? Das Leben eines Menschen mag so kurz sein, dass es aussieht wie ein Tropfen im Ozean. Ein Mensch, der mehr länger gelebt hat, das ist dann vielleicht ein Fingerhut. Und selbst wenn ein Mensch 150 Jahre alt werden würde, ja, dann wäre es vielleicht ein Glas. Aber was ist schon ein Glas im Vergleich zum Ozean? Im Plan Gottes ist jedes Leben lang genug. Wir möchten uns sicher oft ein längeres Leben wünschen. Gott weiß, warum es so lange dauert und nicht anders. Und liebe Gemeinde, in diesem Tal der Tränen, In diesem Tal der Tränen taucht gerade in frommen Familien eine drängende, eine quälende Frage auf. Denn was ist denn oder was wird denn aus denen, die sterben, ohne an Gott zu glauben? Mein Mann hat nie gebetet. Mein Großvater hat nichts von Gott wissen wollen, nichts mit dem Glauben am Hut. Meine Mutter hat niemals die Bibel in die Hand genommen. Kein Interesse für religiöse Dinge. Was ist denn, wenn jemand nicht an Gott geglaubt hat? Wer von uns kann in das Herz eines Menschen schauen? Wer kann sagen, was in einem Menschen in den letzten Tagen, Stunden, Minuten seines Lebens vorgeht, was ihn bewegt? Wer weiß von uns wirklich im Detail, was in den letzten Augenblicken vor sich geht? Woher wollen wir genau wissen, dass er, dass sie nicht im Stillen noch gebetet hat? Vor den Toren der Ewigkeit, da beugt sich auch das stolzeste Knie. Und manch ein bislang unkirchlicher Mensch hat in den Abgrund des Todes geschaut und im Stillen um Gnade gefleht. Vergib mir, hab Erbarmen. Und was meinen Sie, wenn ein Mensch nur das sagen würde, im Stillen, hab Erbarmen, vergib mir, was meinen Sie, dann wird Gott diese Bitte abschmettern? Am Kreuz von Golgatha hat er es nicht getan. Da hingen links und rechts von Jesus zwei Männer, Schwerverbrecher, gottlose Menschen. Und einer dieser Männer, der hat in der Sterbestunde zu Jesus gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Man weiß nichts, vielleicht war das das erste Gebet dieses Mannes und gleichzeitig sein letztes. Aber Jesus hat das Gebet gehört. Und er hat es angenommen und er sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies, heute wirst du mit mir im Himmel sein. Vielleicht haben Sie es nicht mitbekommen, wie der Mensch, der Ihnen nahe stand, gebetet hat. Aber wer will wissen, ob er es nicht doch getan hat? Wir wissen nicht, was in einem Menschen vorgeht in den letzten Stunden vor seinem Tod. Aber wir wissen eines, dass Gott ein guter Gott ist. Und dieser Gott sagt, Gott oder die Bibel sagt über diesen Gott, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und liebe Gemeinde, das gilt natürlich ganz besonders für uns die Lebenden. Gott hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit Sie und damit ich, dass wir aus der Sünde gerettet werden, dass wir am Ende selig werden, dass wir am Ende in den Himmel kommen. Und deswegen hing Jesus am Kreuz. Er hat mit seinem Kreuz, so könnte man sagen, eine Brücke gebaut über den Abgrund unserer Sünde. Und wenn wir uns an Jesus halten, ihm anvertrauen, dann dürfen wir über diese Brücke hinübergehen, auf die andere Seite. Und deswegen wirbt er so geduldig und so liebevoll um unser Vertrauen. Und deswegen spricht er uns immer wieder an und lädt uns immer wieder ein, auch heute Morgen. Der Apostel Petrus sagt einmal, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du errettet werden und dein ganzes Haus. Das heißt, vertraue Jesus dein Leben an, klammer dich an dich, klammer dich an ihn, dann musst du den Tod nicht verdrängen. Dann darfst du wissen, am Ende, wenn es eng wird, das Tal, dann ist er bei mir, du bist bei mir. Und dann wird er mich durchbringen und dann wird er mich auf die andere Seite bringen und er wird mich zum Ziel bringen. Und dort, auf der anderen Seite, da ist ein Platz reserviert. Und dort wartet für die Geretteten eine neue Welt. Ohne Arztpraxen, ohne Strahleninstitute, ohne Krankenhäuser, ohne Reha-Kliniken, ohne Trauerhallen und ohne Friedhöfe. Die Bibel beschreibt den Himmel als freudiges Wiedersehen in Gottes Gegenwart. Ja, sogar als ein frohes, ausgelassenes Fest, Hochzeitsfest. Beim Untergang der Fähre Estonia, September 94 war das in der Ostsee, da sind 852 Menschen gestorben. Nur 137 Passagiere überlebten. Und ein Bericht von der Rettung eines Überlebenden wurde in der Zeitung veröffentlicht, und zwar, das war ein junger Mann aus Schweden und ein Christ. Seine Kabine war ganz unten im Schiff und er hat berichtet, als das Schiff Schlagseite bekam und sich auf die Seite legte, da rannte ich nach oben. Auf der Treppe kam mir bereits Wasser entgegen. Ich griff mir eine Schwimmweste, legte sie an und ich sprang ins Meer. Mit Mühe erreichte ich ein Rettungsfloß und es gelang mir, noch 3 Schiffbrüche auf das Floß zu ziehen. Die ganze Zeit habe ich gebetet. Und nach 2 Stunden wurde dann das Floß von einer finnischen Fähre entdeckt. Und nach dieser Rettung erklärte der junge Mann: Ich sprach ständig mit Gott. Und so fühlte ich mich geborgen in ihm. Wäre ich gestorben, so wäre ich in Gott gestorben. Ich hatte die Gewissheit, dass er mich am jüngsten Tag auferwecken wird. Und dann wurde er später in einer Fernsehsendung gefragt, ob denn dieses Unglück nicht sein Vertrauen zu Gott erschüttert hätte. Und dann hat seine Antwort gelautet, man kann nicht Gott für dieses Unglück anklagen. Er hat es nicht verschuldet. Nein, mein Glaube an Gott ist nicht ins Wanken gekommen. Nun ist damit keineswegs gesagt, dass Christen immer aus aller Not und Gefahr gerettet werden. Es sind wahrscheinlich auch gläubige Christen mit diesem Schiff untergegangen. Aber selbst im finsteren Tal, im Tal des Todesschattens, im Tal der Tränen dürfen wir sagen, du bist bei mir. Du, Jesus, du Gott. Und das heißt, mag unser Lebensweg viele Kurven haben, mag er durch dunkle Täler gehen, Gott geht mit. Und wir dürfen wissen, dieser Weg, das ist keine Sackgasse. Und dieser Weg, das ist auch nicht sozusagen einer, der immer endlos im Kreis geht, sondern es ist ein Weg, der ein Ziel hat. Und dank Jesus dürfen wir wissen, dass Gottes Kinder nach dem Tod an einen Ort kommen, wo sie glücklicher sind, als wir es uns je vorstellen können. Und Gottes Volk sagt: Amen.